Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drive Baby. Ich bin Rowena und ich habe euch vor kurzem gefragt bei Instagram, ob ihr euch wieder mal ein paar Interviews wünscht. Und die Antworten von euch waren ziemlich eindeutig, beziehungsweise das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Ihr wollt Interviews. Ich mag auch Interviews unheimlich gerne. Das hat sich also ziemlich gut gematcht und deswegen gibt es heute ein Interview. Und weil dieses Interview einfach so schön war und so toll war und so bereichernd war, also ich schwärme noch immer davon, ich habe auch da direkt danach das meiner Mutter erzählt, meiner Freundin erzählt und so weiter, weil es war einfach so ein tolles Interview, wirklich. Ich verrate euch jetzt auch, wer es ist, und zwar ist das die Maggie. Die Maggie von Maggie Miles. Und Maggie fährt mit ihrem Moped gerade um die Welt. Was es für ein Moped ist, wohin sie will, seit wann sie unterwegs ist oder ähnliches, verrate ich euch jetzt nicht, denn das erfahrt ihr alles im Interview. Und ich freue mich riesig, dass ich Maggie in meinem Podcast willkommen heißen konnte und dass sie es mitgemacht hat. Und ich freue mich noch umso mehr, dass ihr, also quasi jetzt ihr, die das alles hier hört, davon ja eben Teil sein könnt und all ihre Erfahrungen, all ihre Sichtweisen, was sie erlebt hat oder bisher erlebt hat, erfahren könnt. Und eben auch Teil der ganzen Sache sein könnt. Also, viel Spaß und bis nachher. Hallo Maggie, schön, dass es geklappt hat mit unserem Interview. Ich weiß noch nicht viel über dich. Ich habe zwar ein bisschen dein Profil quasi durchforstet, aber ich bin jetzt einfach mal so wie alle anderen. Ich weiß nichts über dich. Deswegen, wer bist du? Was machst du? Wo bist du? Keine Ahnung, wie kommst du auf die Idee, überhaupt mit einem Moped durch die ganze Welt zu reisen? Und das ja nicht erst seit gestern.
Zuallererst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich extrem, bei dir zu sein. Und ja, ich bin die Maggie und ich fahre mit meinem Moped 50 Kubik um die Welt. Die Idee ist aus einer Privatidee eigentlich entstanden. Ich wollte mit meinem Buch DS50 von Innsbruck, von meiner Heimat, bis nach Sizilien fahren. Ich hatte diesen Traum schon seit vielen Jahren, habe mir gedacht, so ein Roadtrip durch Italien, Pizza, Pasta, Wein schlürfen, das wird fantastisch. Und damals hatte ich auch nicht jetzt die Vorstellung, ein größeres Abenteuer zu wagen, weil ich Mopeds nicht reparieren konnte. Außer vorn habe ich mit Mopeds nichts am Hut gehabt. Und dann war ich beim Ötztaler Moped-Marathon, da sind 2500 verrückte Mopedfahrer, die 238 Kilometer über 4 Alpenpässe, 2 Länder machen, da war ich mit dabei. Und da habe ich die Jungs von MofaCult kennengelernt, Schweizer Firma für Mofa-Ersatzteile, Online-Shop. Und dann haben die gesagt, Maggie, was planst du da für Privataktion Innsbruck, Sizilien? Also ja, das wird riesig, mega, super lustig. Ich werde mir 2-3 Monate Zeit nehmen und diesen Traum erfüllen. Und dann haben sie gesagt, na Maggie, in Sizilien ist nicht Stopp. Und dann sage ich, was soll das bedeuten? Ja, sie planen schon seit mehreren Monaten ein Abenteuer. Sie wollen jemanden um die Welt schicken mit einem Moped und dieser jemand sei ich. Und dann, was? Oh mein Gott, ich war also in diesem Moment, alle möglichen Emotionen sind über mich hereingefallen. Nummer eins einmal die Möglichkeit, dass in Sizilien nicht Stopp ist, also dass ich um die Welt so viele Länder, die ich selbst noch nicht gesehen habe, mit einem Moped bereisen kann, das war einfach nur wow. Also für mich, in meinem Kopf ist explodiert. Ich hatte sofort das Gefühl, ja, das wäre ein richtiges Abenteuer, das will ich machen. Und dann haben wir Planen angefangen und auch ein Moped extra dafür gebaut, das den Widerständen eben standhalten kann, die so auf dieser Reise passieren werden oder passieren könnten. Und wie es dann so weit war, wie sich das Töffli zusammengesetzt hat und wie es dann die Abreise immer näher gekommen ist, da habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, jetzt wird es ernst. Mir ist die, wie man so schön sagt, Muffensausen habe ich dann gehabt. Weil man sagt, auf was habe ich mich da nur eingelassen? Bin ich verrückt? Ich hatte ein kleines Training, um das Moped reparieren zu können, so Kleinigkeiten, aber ich habe das jetzt nicht wirklich vorher gemacht. Und da kommt dann schon die Stimme, die sagt, ja, das kannst du nicht, das geht in die Hose. Und, aber Gott sei Dank bin ich von Natur aus eine Abenteurerin. Und dann habe ich gesagt, naja, was soll denn jetzt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Dass ich an irgendeinem Punkt sage, so, jetzt kann ich nicht mehr, ich mag nicht mehr und dann ist die Reise vorbei. Wenn das Schlimmste ist, dann lasse ich mich drauf ein.
Ja, das ist so cool. Seit wann bist du jetzt genau unterwegs?
Die Reise ist losgegangen am 1. August 2019, also jetzt knapp 11 Monate.
Krass. Und jetzt warst du ja auch einige Monate in der Türkei wegen Corona eingeschlossen. Genau. Mehr oder weniger eingeschlossen. Aber wie alt bist du?
Ich bin 37 Jahre.
Und wie lange ist diese Reise geplant oder angedacht geplant zu sein?
Also ich habe immer gesagt, Ziel wäre es, vor meinem 40. Geburtstag in Neuseeland zu sein.
Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall zwei bis drei Jahre eingeplant. Okay,
genau, zwei bis drei. Das klappt noch, ja, das hoffe ich ganz stark.
Cool. Aber jetzt ist natürlich kommt die Frage auf, wie finanzierst du das oder wie finanzierst du dich? Wer übernimmt die ganzen Kosten?
Das Schöne ist, dass das Abenteuer, ich bin angestellt bei der Firma Mofakult, also die Jungs, die zu mir gesagt haben, in Sizilien ist nicht Schluss. Ich habe dann zu ihnen gesagt, tolle Idee, aber Jungs, ich meine, so viel habe ich nicht gespart, wie stellt es euch ihr das vor? Und dann haben sie gesagt, nein, wir planen das Projekt von der Firma aus und wir übernehmen die Spesen, du kriegst das Döffli gestellt und du kriegst auch noch einen Gehalt ausbezahlt. Und das war natürlich für mich sehr wichtig, weil ich bin 37 Jahre alt und ja, ich muss mir etwas auf Seite legen können. Also ich bin immer Anfang 20, wo man sagt, die Spesen sind übernommen, juhu, ich mach's. Sondern man denkt dann schon, ja, aber ich habe Ausgaben, ich muss, du weißt, wie es ist, nicht?
Ja.
Und wie das dann geregelt war, da war dann einfach nur mehr alle Lichter auf grün, weil ich gesagt habe, ja, das ist jetzt das Tollste, was mir passieren kann.
Ey, das ist mehr als ein Sechser im Lotto. Also ich glaube, ja. Jeder, ja. Der oder fast jeder, dem dieses Angebot gemacht werden würde, würde das machen. Also
ja. Ja. Und das Coole ist halt, dass die Jungs natürlich, sie verlangen von mir unzählige Reisereportagen. Es gibt alle 10 Tage gibt es einen Vlog, ein Video von der Strecke und von diesen Erlebnissen, die ich in dieser Zeit gehabt haben, dokumentiert. Und dann gibt es Fotos, Instagram-Posts, kurze Videos. Es gibt auch einen Blog, meine Website. Und ja, ich habe ordentlich zu tun, um das aktuell zu halten und immer wieder Updates zu geben, also fast täglich. Aber genau das ist die Idee, dass die Leute zu Hause mit mir auf Weltreise gehen können. Und ich finde das so eine tolle Idee, weil die meisten, die das privat machen, die fahren 1 Jahr, 2 Jahre um die Welt, sammeln unzähliges Material, viele, viele Stunden an Videos. Und dann im Nachhinein wird das halt zum Dokumentarfilm umgearbeitet und so weiter. Aber man ist halt nicht live dabei, man sieht es im Nachhinein. Und das ist die ganz geniale Idee dieses Projektes, dass man live mit dabei sein kann.
Ja, ja, ich sehe ganz viel auf Instagram, dass du da sehr viele sowohl Fotos als auch Videos hast und so und auch du viele Stories auch immer machst. Ich glaube, du hast sogar einen YouTube-Kanal, ne?
Genau, ja.
Ja, da sieht man auch sehr viel, das habe ich auch schon gesehen. Also ich finde das so hammer, das ist einfach krass, ich finde das so krass. Und du hast eben gesprochen von dem Mut, der ganz am Anfang so ein bisschen dann wackelte auch. Viele natürlich jetzt auch sagen würden, kenne ich oder wie auch immer, auch in anderen Situationen natürlich. Und du dann trotzdem gesagt hast, was kann schon passieren? Das ist ja letztendlich der Schlüssel zu dem, dass man einfach mal ins Machen kommt und es einfach tut. Und ich bin mir mehr als 1000% sicher, dass du seitdem nicht einmal wieder daran gezweifelt hast, dass du diese Reise abbrechen sollst, ne?
Nein, auf keinen Fall. Das Interessante ist, dass diese Ängste, die liegen ja immer in der Zukunft und im Ungewissen. Also so, das ist ja jetzt nicht, dass man einen fixen Punkt hat, wo man sagt, das passiert und da habe ich Angst davor, sondern es sind ungewisse Ängste. Aber in 99% der Fällen passiert nichts. Und was ich erlebt habe auf meiner Reise, gut, ich bin jetzt ein positiv denkender Mensch, ich bin interessiert an neuen Kulturen, neuen Essen, neuen Menschen, ich saug das in mich auf und durch das hatte ich Erfahrungen bis jetzt auf meiner Reise, das könnte man als magische Momente bezeichnen. Also natürlich hatte ich Pannen, mitten im Nirgendwo, genauso wie es mir die Leute ja befürchtet haben und gesagt haben, du wirst mitten im Nirgendwo eine Panne haben, was machst du dann ganz alleine? Und ja, ich habe dann mein Moped an den Seitenrand geschoben, in den Schatten. Die Kette war komplett in das Zahnrad gefressen, kaputt und alles Mögliche. Und dann habe ich mir gedacht, so Maggie, du hast es gelernt im Training. Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber du hast es gelernt. Du weißt, wie es geht. Du machst es jetzt einfach. Und wie ich mich hinknie und die Kette runternehme, bleibt ein anderer Vespa-Fahrer stehen. Der Emanuele, in Italien ist das passiert, in die Apenninen, und sagt dann so, hey, ich habe gesehen, du hast eine Panne, kann ich dir helfen? Und verstehst du mich, das passiert mitten im Nirgendwo. Und das ist ein Erlebnis, aber ich hatte also unzählige solche Erlebnisse, wo man sagt, wie ist das möglich? Und wir haben dann auch, nachdem wir in 20, 30 Minuten die Kette gemeinsam repariert hatten, sind wir zum nächsten Kaffeehaus gefahren, so eine Almhütte war das, super idyllisch. Und dann hat der Emanuele und ich, wir haben uns das einmal vor Augen gehalten, was musste passieren, dass wir uns genau an diesem Ort zu dem Zeitpunkt dort treffen. Es ist einfach, und da stellt es einem immer wieder die Gänsehaut auf, weil man merkt, man wird beschützt, es gibt dies, man wird geführt, man ist beschützt und geführt.
Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, das stimmt. Nun, du fährst ja jetzt nicht Motorrad, du fährst ja Moped. Genau. Das heißt, du bist nicht unbedingt schnell unterwegs. Wie schnell fährst du?
Mein Moped ist ein 50 Kubik Dreigang-Moped und fährt 30 km/h. Manchmal, wenn es ganz gut geht mit Rückenwind, habe ich schon so 32, 35 km/h, ein bisschen bergab und so auskuppeln. Dann natürlich kriege ich auch 50, 60. Aber es ist mir aufgefallen, da ja die meiste Zeit um die, sagen wir jetzt, 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit habe, wenn es dann wirklich mal bergab geht und schneller, dann merke ich, das fühlt sich nicht gut an. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ich fahre ja auch große Motorräder, ich kann mir nicht mehr vorstellen, diese zu fahren, weil mir die Geschwindigkeit fast schon überwältigt. Ich habe mich so gewöhnt an diese Slow-Riding-Culture, das ist auch die Idee dieser Reise, langsames Fahren und der Weg ist das Ziel. Also nicht so schnell wie möglich von A nach B, sondern genau der Weg, die Reise ist das Ziel. Das Erleben, die Entschleunigung, das bewusste Erleben, das Wahrnehmen meiner Umgebung, Kontakt machen mit einheimischen Kulturen kennenlernen. Also so, ja. Jeder Tag ist für mich Alltag.
Das heißt, du kommst eigentlich jeden Tag nicht weiter als 200 Kilometer?
Nein, das ist fast einmal habe ich 200 Kilometer gemacht, weil auf dieser Strecke hat es keine Unterkünfte gegeben. Und dann habe ich gedacht, normal mache ich jetzt, also angenehm sein 80 Kilometer bis 110 Kilometer. Wenn ich eine gewisse Strecke zurücklegen muss, weil ich schon nicht wirklich weiterkomme, mache ich einmal 150 Kilometer. Aber also alles ab 150 Kilometer macht keinen Spaß. Weil man darf nicht vergessen, ich sammle ja auch Videomaterial währenddessen. Mhm. Also ich bin da sicher 5-6 Stunden beim Töfflifahren, beim Mopedfahren und dann habe ich aber noch 2 Stunden, wo ich Drohnenmaterial sammle, mich selber beim Fahren filme, GoPro-Material, Fotos stehen bleibe, Fotos mache und das kostet natürlich Zeit. Und du weißt es, wenn man, sagen wir jetzt 5-6 Stunden auf dem Motorrad sitzt, es ist körperlich anstrengend, auch geistig anstrengend, immer wach zu sein. Schlaglöcher sind für mich auch ein Thema. Man muss immer hellwach sein. Und dann noch zusätzlich das Videomaterial sammeln. Also am Ende des Tages bin ich schon richtig erledigt.
Ja, das ist natürlich, also immer hellwach zu bleiben bei 30, 25 km/h. Ich glaube, da sagt jetzt jeder so, boah, das ist echt schwierig, auch, also über mehrere Stunden auch. Deswegen die Frage, ist es dann nicht zwischendurch auch einfach mal, wenn man da die ganze Zeit hertuckert, langweilig? Oder was machst du?
Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe gestern schon ganz euphorisch mit meinem Chef drüber geredet, dass mir ist das beim Autofahren oder beim Motorradfahren nie aufgefallen, aber jede Landschaft verändert sich innerhalb von 20 bis 30 Kilometern. Du hast komplett andere Hügel, andere Vegetation, andere Blumen, einen See. Also es ist so vielfältig und man hat die Zeit, das wahrzunehmen. Und das ist mir früher nie aufgefallen. Ich habe mir gedacht, naja, 200 Kilometer, da brauche ich keine Fotos machen, weil da passiert jetzt nichts. Was soll sich denn jetzt ändern? Und dann fahre ich 20, 25 Kilometer und dann, na jetzt, ich muss stehen bleiben, ich muss wieder ein Foto machen. Das schaut so toll aus. Also, da war ich völlig begeistert. Und dann natürlich, wenn ich bergauf fahre mit 12 km/h, dann könnte man sich vorstellen, da verändert sich jetzt nicht so schnell die Landschaft. Aber dann merke ich, dass ich dann, das Fahren wird fast schon meditativ, wo man so richtig Zeit hat. So, man sieht einen Vogel vorbei, manchmal begleiten mich Vogelschwärme, dann beobachtet man diese sich bewegenden Vogelschwärme und dann wird es so meditativ und man ist sehr im Dialog mit sich selber. Also das finde ich, das ist so ein Geschenk, dass man im Alltag so viel Zeit hat, sich mit sich selber zu beschäftigen.
Das glaube ich. Also ich glaube wirklich auch, dass du nicht, also das habe ich ja eben auch schon gesagt, du umkreist und durchfährst nicht nur die Welt, sondern halt du lernst dich auch enorm gut kennen, was so ein Vorteil ist für dich jetzt als auch für die Zukunft und so, das ist unglaublich und dadurch hast du einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen Menschen, die sich eben nicht so kennen und immer in diesem Hamsterrad sich befinden und immer machen. Das ist so ein Geschenk, was du da gerade hast, das ist unglaublich. Mhm. Ich finde da gar nicht die richtigen Worte, glaube ich, für. Du bist gestartet in Innsbruck.
Nein, in Frauenfeld in der Schweiz bei der Firma Mofakult.
Okay, und welcher Weg, jetzt bist du gerade in der Türkei, das heißt, genau. Wie bist du gefahren, durch welche Länder?
Ich bin gefahren über den San Bernardino nach Italien, dann bin ich runter bis nach Pisa, dann habe ich die östliche Route eingeschlagen und bin dann von Ancona rüber nach Kroatien mit der Fähre. Und dann bin ich runter Kroatien, das war die Küstenstraße einfach ein Traum, herrlich, du kannst das vorstellen.
Ich war auch einmal mit Motorrad, ich habe es so geliebt, das sind so Momente, die man nie vergessen wird, solche Straßen vergisst man nie wieder.
Ganz genau, und das ist einfach ein Lebensgefühl, wenn man also überhaupt das Meer immer als stetiger Begleiter, die Meeresbrise, das war wow, das war sehr emotional und sehr intensiv. Ja, und dann habe ich einen kurzen Schwenker nach Bosnien-Herzegowina gemacht, bin nach Mostar gefahren und dann wieder zurück nach Kroatien unten, Dubrovnik. Mhm. Und dann bin ich in Montenegro eingereist. Montenegro war auch wunderschön. Dann nach Albanien, wo mir jeder gesagt hat, um Gottes Willen, fahr nicht nach Albanien. Das ist ein gefährliches Land, unterentwickelt und so weiter und so fort. Und Albanien, muss ich sagen, das hat mich menschlich so überwältigt und so berührt, weil die Menschen dort, wenn du als Ausländer hinkommst, haben das Gefühl, sie haben eine Verantwortung, sich um dich zu kümmern. Und genau das habe ich erlebt. Also Familien haben mich eingeladen. Ich wollte nur eine kurze WC-Pause machen und dann komme ich vom Badezimmer raus und dann steht schon Mittagessen am Tisch und du musst doch Hunger haben, bitte iss was. Aber auch ganz, ganz arme Familien, ich habe dann gekriegt Reis mit Bohnen und ich sehe, das ist die ganze Familie und mir haben sie dann so noch ein kleines Würstel aufs Teller gelegt, weil ich brauche doch die Kraft fürs Fahren. Und man weiß dann gar nicht, also im ersten Moment war ich so überwältigt von dieser Großzügigkeit, aber auch von dieser menschlichen Herzlichkeit. Also das war erstaunlich. Und dann hatte ich in Albanien wieder eine Panne Und bin dann, hatte die Panne und schon steht der Mechaniker neben mir und sagt, er hilft mir, er hat eine Werkstatt, hat dann das TÜV-Fahrzeug Moped in die Werkstatt gebracht. Und wir mal gesehen haben, ja, es wird ein bisschen dauern, einen Tag oder so die Reparatur. Dann habe ich gesagt, ich brauche ein Hotel und in dem Ort. Und dann sagt die Mama, seine Mutter, weil die leben ja noch, da leben ja noch 2 bis 3 Generationen im selben Haus, hat dann die Wohnzimmertür aufgemacht und gesagt, da war schon die Sofa hergerichtet für mich. Und dann hat sie gesagt, nein, ich soll dort bleiben. Also das wäre eine Beleidigung, wenn ich nicht dort bleibe. Ja, dann hat es 3-mal am Tag Essen gegeben. Die haben mich dann für 10 Tage habe ich dort gelebt, weil die haben mich nicht mehr fahren lassen. Also ich war da, ich wollte aber auch gar nicht. Weißt du, ich war nicht ein Besucher, ich war Teil dieser Familie, ich war Familienmitglied. So behandeln die dort. Also das war vom Menschlichen her, ich habe sowas noch nie erlebt. Wahnsinn.
Wie verständigst du dich denn mit denen? Alles auf Englisch?
Na, die reden wenig Englisch. Die 12-jährige Nichte-Enkelin hat ein bisschen Englisch geredet, aber du weißt es, so Schulenglisch, wo man anfängt, also nicht wirklich gut. Und dann verwendet man Google Translate. Das ist mühsam. Die ersten 2-3 Tage Google Translate, wenn man irgendwas sagen will. Und dann aber ist es so, man kreiert dann eine Sprache. Man weiß dann jetzt zum Beispiel Hunger oder Essen heißt H. Und dann sagen sie Maggie H. Maggie is. oder wenn sie mich fragen, was ist los? Und dann habe ich gesagt, Maggie H. Also ich habe Hunger. Und es ist, als wenn man ein 2- bis 3-jähriges Kind, so verständigt man sich, bis man dann aber wirklich innerhalb von 7-8 Tagen hat man so eine Sprache kreiert, wo man die Grundbedürfnisse sind alle geklärt.
Unglaublich.
Ja.
Wie toll. Also ich, boah, unglaublich.
Und dann nach Albanien. Ich habe mich so schwer getrennt von dieser Familie. Wir haben dann auch Rotz und Wasser geblärt. Nach 10 Tagen, es ist doch verrückt, oder? 10 Tage, das ist doch keine Zeit. Haben wir dann Rotz und Wasser geblärt beim Abschied. Und dann bin ich weitergefahren über die Küstenstraße von Albanien. Also jeder, der noch nicht in Albanien war, unbedingt dorthin. Es ist ein unglaublich faszinierendes, tolles, landschaftlich geniales Land. Und da bin ich dann die Küstenstraße runter bis nach Griechenland. Und da bin ich dann über das Festland nach Athen. Und von Athen aus bin ich mit der Fähre nach Marmaris in die Türkei.
Und dann kam Corona.
Genau, dann kam erst der Winter. Das war nämlich im Dezember, wie ich dort angekommen bin in der Türkei. Das war, oh mein Gott, ich sag's dir, da bin ich über einen Pass drüber. Das war das Schlimmste, was ich machen habe können mit meinem Moped. Schnee ist gelegen, die Straße war eisig. Ich hatte schon extra eine ganz, ganz dicke Daunenjacke an und du warst es, Thermounterwäsche, Motorradunterwäsche und Handschuhe dreifach mit Schaffell und so weiter. Und dann sitzt man da drauf, kann sich kaum mehr bewegen. Das Gesicht war eingefroren und 2-3 Mal bin ich fast ausgerutscht, wo ich dann zu mir gesagt habe, na Mäcki, das macht keinen Spaß, also das ist auch nicht mehr sicher. Und dann bin ich der Küste entlang noch 2-3 Wochen. Und dann habe ich aufgegeben, weil da war ein extrem arger Wind. Da war so viel Wind, ich konnte nicht mehr fahren. Ich hatte eine Augenentzündung, ich hatte eine Blasenentzündung. Also es hat mich in die Knie gezwungen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, das geht jetzt so nicht weiter, weil der nächste Schritt wäre ja landeinwärts. Da sind ja nur mehr Gebirge. Und dann habe ich 3-wöchige Pause gemacht. Und dann, wie wieder voller Energie und happy peppy, es geht wieder weiter, im März losgefahren bin, bam, 3 Wochen später, Corona-Krise, Lockdown in Göreme, Kappadokien und ja, weder vor noch zurück. Ich habe dann dort bleiben müssen, 2,5 Monate lang.
Wie hast du, also, oh Gott, 2,5 Monate. Du warst auch zwischendurch jetzt seitdem nicht wieder zu Hause, richtig?
Bei meiner kurzen Pause, also wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, bin ich nach Hause meine Freunde besuchen. Ich habe gesagt, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht? Und dann braucht man einfach Liebe, Liebe, Verständnis und über Kino gehen, was essen und ja, halt das, das Dinge, die einem gut tun. Und da war ich bei meinen Freunden in Österreich und auch bei meinen Jungs in der Schweiz, bei meinen verrückten Hühner. Und da haben wir es so richtig krachen lassen und ja, sie haben sich super lieb um mich gekümmert. Und ich war dann auch wieder ready zum Losstarten.
Und dann warst du in der Türkei 2,5 Monate, die haben auch Corona. Wie ist dir denn da die Zeit ergangen? Oder wie hast du die überhaupt überbrückt? Oder wie hast du Corona auch dort erlebt?
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen dankbar für diese Lockdown-Zeit, weil ich hatte sehr, sehr viel Zeit, um nachzudenken. Es hat so ein bisschen in privat, in familiärer Situation hat es für mich so, die ganze Reise war jetzt nicht so positiv, weil meine Familie nicht so hinter mir steht jetzt mit meinen unkonventionellen Lebensart. Und da habe ich diese Zeit extrem nützen können, um für mich selber dort ins Reine zu kommen. Zu sagen, hey, will ich jetzt natürlich, ich bin ein extremer Familienmensch, will ich jetzt, also man will die Familie, aber um was geht es jetzt wirklich? Geht es jetzt, ich meine, hey, das ist mein Lebenstraum, es gibt mir so viel diese Reise, eben jeder Tag ist ein Geschenk und warum soll ich mich dafür schlecht fühlen? Und da konnte ich die Zeit so richtig nützen, um für mich ins Reine zu kommen und zu sagen, was will ich wirklich, was will ich mit dem Projekt erreichen, für mich als Person, aber auch, so wie sagt man, für das Wohl der Gemeinschaft. Denn mein Outcome von diesem Projekt und was mich extrem überrascht ist, dass so viele Menschen inspiriert werden. Und da habe ich gemerkt, es geht gar nicht um mich jetzt an und für sich. Also allein meine Reise und was sich in mir bewegt, ist schon wow. Also ist unglaublich. Aber was meine Erlebnisse bei anderen Menschen bewegt, wie mir das bewusst worden ist, habe ich gesehen, nein, ich habe hier eine Verantwortung, auch für andere Menschen, ihnen sie zu inspirieren, ihnen zu zeigen, hey, es gibt eine Möglichkeit, geh raus und follow your bliss, wie man so schön sagt. Folge deinem Herzen.
Oh, wie schön. Schön. Und gut, dann hast du 2,5 Monate jetzt in der Türkei verbracht, was für dich jetzt gut war. Aber wie war das in der Türkei mit dem Corona, mit der Ansteckungsgefahr und so? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt oder war es für dich irgendwie strange und du hast gesagt, boah, ich würde am liebsten wieder zurück nach Hause, aber ist ja nicht möglich gewesen aufgrund der Reisebeschränkung. Wie war das für dich?
Ja, ich hatte durch das, wie ich schon zu dir gesagt habe, man wird vom Leben geführt, wenn man sich nicht sperrt dagegen. Ich bin in Göreme angekommen mit der Idee, sofort mein Moped zu verladen in einen Bus, in einen Transporter und nach Georgien zu fahren. Weil ich habe mir gedacht, nein, Türkei, das sind noch 1500 Kilometer. Das bedeutet für mich ja wahrscheinlich 2-3 Monate. Und ich will hier nicht feststecken. Und dann, wie ich am nächsten Tag eben zu diesem Transporter fahren wollte, ich wach auf und es waren 20 cm Schnee. Eis, Schnee, ich konnte nicht weg. Und dann haben wir gedacht, naja, morgen, das ist ja ein Wintereinbruch, morgen schon wird es wieder gutes Wetter haben. Dann war 3-4 Tage Schnee und dann dauert es ja 3-4 Tage, bis der Schnee weg ist und dann war der Lockdown. Und dann haben wir gedacht, ja, was mache ich denn jetzt hier? Das war ein Touristendorf, 2000 Einwohner, aber sagen wir normal 5000 Touristen. Das ist du kennst es sicher von den Bildern, diese Heißluftballone in Kappadokien, das ist genau dieser Ort. Und dann haben wir gedacht, naja, für irgendwas wird es schon gut sein. Und während dieser 2,5 Monate ist mir dann sehr wohl bewusst worden, was für ein Glück ich habe, dass ich dort festgesessen bin, weil ganz, ganz wenig Einheimische, also 2000 Einwohner, bei uns in Göreme war kein Corona-Fall. Jetzt durften wir uns frei bewegen, weil das, da ist kein Mensch. Also du triffst da auch keinen auf der Straße und schon gehst halt am anderen Gehsteig. Und dann ist das ja mitten in einem Nationalpark. Das heißt, ich konnte da in den Nationalpark spazieren und ich habe fast nicht gemerkt, dass Corona existiert, außer halt alle Restaurants waren zu, Supermärkte hat man schon die Maske tragen müssen und so weiter. Aber generell habe ich ein sehr, sehr behütetes, entspanntes Leben dort geführt. Man kriegt dann immer wieder Nachrichten aus Istanbul und Ankara, wie es da zugeht, dass man zu Hause bleiben muss, nicht rausgehen darf und so. Das natürlich schon. Aber ich selber in meinem Alltag, ich habe fast nichts davon gemerkt. Und das Tolle war, in der Unterkunft, wo ich gelebt habe, da war so ein Innenpatio mit Wiese, Gras und so einem kleinen Garten. Und da konnte ich dann wunderschön auch, wie es dann wärmer geworden ist, mich in so eine Hängematte legen und meditieren. Das war fantastisch.
Hast du das auch schon vorher gemacht, also das mit dem Meditieren und so, bevor du losgekommen bist, ja? Ja. Hättest du geglaubt, dass solche Kleinigkeiten, also du hattest ja jetzt wahrscheinlich in diesem Lockdown auch nicht viel an Möglichkeiten, ne? Du hast zwar noch deine Klamotten, du hast ja auch nicht viele Klamotten bei, muss mir auch sagen, das Nötigste überhaupt, wenn überhaupt, dass man trotzdem so dankbar und so glücklich damit sein kann.
Ja, es ist verrückt. Früher, muss ich jetzt sagen, so Anfang 20, war ich wie jeder, der in europäischen Staaten aufwächst, komplett im Hamsterrad drinnen. Meine Vorstellung war, mit 27 bin ich eine gemachte Frau, verheiratet, Kinder, Haus oder Wohnung und Auto und das, was halt so dazugehört zu einem glücklichen Leben. Und dann hatte ich, ich habe damals beim Film gearbeitet, beim österreichischen Film als Regieassistenz ganz am Ende dann und hatte ein Burnout-Syndrom. Also weil wir haben ja da 60, 70 Stunden in der Woche gearbeitet. Und dann hat die 9 Monate, war ich völlig arbeitsunfähig, also schwerst depressiv, wirklich schlimm. Also das war sowas, ich bin ja so ein energetischer, optimistischer, emotionaler Mensch. Und wenn man dann das erlebt, dass man keine Emotionen mehr spürt, das wünsche ich keinem Menschen. Also sowas war, es war die dunkelste Stunde meines Lebens. Und es hat mir 9 Monate gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Und dann habe ich in dieser Zeit gemerkt, obwohl ich meine Arbeit liebe, also ich würde es auf jeden Fall, also generell die Arbeit liebe ich, aber sie tötet mich. Also es ist unmenschlich. Ich schaffe das einfach körperlich nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, was mache ich jetzt? Und habe dann Kommunikationswissenschaft studieren angefangen in Salzburg. Und während dieses Studiums, das war die tollste Zeit meines Lebens, mit 29 damals, habe ich angefangen studieren. Wieder jeder, ja spinnst du, du solltest jetzt heiraten und so. Immer diese, ja gut, ich habe nie das gemacht zur richtigen Zeit, nie in meinem Leben. Also von der Gesellschaft gesagt, in richtigen Zeit. Und währenddessen bin ich auf eine 9-monatige Backpack-Tour durch Südamerika gegangen. Das war damals mein großer Lebenstraum. Das wollte ich immer machen, Südamerika, 9 Monate mit meinem Rucksack. Und während der Zeit, nach 3 Monaten unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 17.500 Kilometer habe ich zurückgelegt, ist mir bewusst worden, nach 3 Monaten, ja Moment einmal, Maggie, du fährst hier mit 20 Kilo Gepäck um die Welt und jetzt überleg einmal, wie viel Zeug du in deiner Wohnung hast. Ich hatte so eine kleine Einzimmerwohnung und nur wie ich daran gedacht habe, was ich alles zu Hause habe, habe ich keine Luft mehr bekommen, weil es ist einfach so viel. Und wie ich nach diesen 9 Monaten nach Hause bin, habe ich sofort gesagt, ich halbiere meinen Hausstand. Also alles raus aus den Schränken halbiert und weggegeben, weil ich habe immer gute Qualität gekauft. Ich hasse so diese Wegwerfgesellschaft. Habe das dann verschenkt, weggegeben, guten Zwecken und so weiter. Und wie ich die Schränke aufgemacht habe danach, die waren immer noch voll. Und dann habe ich gemerkt, nein, Wir leben völlig, also dieser Materialismus mit Dingen, unsere innere Leere, wie wir die vollstopfen mit materiellem Zeug, das uns aber natürlich für einen kurzen Augenblick eine Freude bringt, aber langfristig bringt das nichts.
Nein, materiell, das ist so vergänglich. Und das ist halt die Sache, ja. So je mehr man sich miteinander und mit sich selbst beschäftigt, desto bewusster werden einem solche Dinge, dass man auch gar nicht so viel braucht, ja. Wie man eigentlich hat. Nur man wird halt auch so erzogen, man wächst halt eben auch so auf und so, und dass man, je älter man wird, desto größer muss das Haus werden oder die Wohnung oder das Auto oder sonst irgendwie so. Und je mehr man aber eben auch hat, desto mehr hat man auch zu verlieren, denn man will ja nicht wieder, wir sind ja auch Menschen, wir wollen ja nicht wieder zurück zu einem anderen Status sozusagen oder Lebensstandard. Ne? Deswegen ist dann immer so, man kommt dann automatisch in so eine Art Hamsterrad, dass man sagt so, okay, ich habe jetzt dies, ich muss Geld verdienen, also arbeitet man mehr. Dann hat man wieder mehr Geld, dann sind die meisten so, dass sie halt nicht bewusst investieren, sondern ausgeben für andere neue materielle Dinge und so weiter. So hast halt immer wieder, dann haben sie wieder mehr Standard und mehr Materielles, brauchen wieder mehr Geld. Also es ist halt so ein richtiges Hamsterrad. Und wenn man da irgendwann mal so, wenn man an einem Punkt ist wie du, und deswegen spreche ich auch von, dass du einen riesen Vorteil hast zu ganz vielen Millionen anderen Menschen, wenn man dann erkennt, von wegen, ich brauche gar nicht so viel, um irgendwie glücklich zu sein, um gut zu leben, um gesund zu sein und so, dann ist das Leben so viel leichter einfach.
Ja.
Unglaublich, aber man bekommt einfach heutzutage selten die Zeit oder auch die Möglichkeit, einfach mal sich mit sich selbst zu beschäftigen, denn in der Schule lernt man es nicht, im Kindergarten auch nicht und im Studium auch nicht. Und das heißt, ne, man muss da schon irgendwann selber auf die Idee kommen. Ja, so viel dazu, zu diesem Thema. du bist sehr, sehr viel allein.
Ja.
Ne? Allein auf Reisen und so weiter. Macht das nichts aus, ganz offensichtlich, weil du ja eben auch schon alleine in Südamerika warst und so weiter. Aber für viele ist es ein großer Unterschied oder vielleicht für viele ist es auch ein Hindernis. Was macht das Alleinsein mit dir und auch für dich?
Für mich ist das Alleinsein ein Geschenk, mit mir selbst in den Dialog gehen zu können. Also ich bin ja nie alleine, weil ich habe mir ja immer selber mit dabei, sage ich immer. Und die meisten Menschen können nicht alleine sein, weil da warten eben so ein paar Monster, denen sie nicht ins Gesicht schauen wollen. Natürlich gibt es Dinge, die will man verdrängen und die verdrängt man auch lange Zeit und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade auf einer Reise wie meiner hier, funktioniert nicht lang, weil wie man weiß, wenn man Widerstand gegen etwas aufbaut, das kostet sehr, sehr viel Energie. Und ich habe da in diesen Situationen wenig Kraft. Und dann kommen halt so Dinge daher, mit denen beschäftigt man sich dann und schließt Frieden und lasst wieder einen Kilo emotionales Gepäck auf der Strecke und fühlt sich leichter und freier. Und es ist für mich sehr, sehr wichtig, viel alleine zu sein. Wenn du mir jetzt aber sagen würdest, da gibt es jemanden, völlig egal, ob jetzt eine Freundin oder Partner, mit dem man es 24 Stunden super aushaltet, dann würde ich das nie eintauschen jetzt gegen sagen, na, ich muss unbedingt alleine sein, weil ich bin ein extrem sozialer Mensch und ich brauche das. Ich brauche den Austausch, ich brauche die Blödeleien, ein bisschen lustig, schwierige Situationen mit Humor übertauchen und das ist zu zweit immer schöner als alleine. Auch jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel an 2000, da habe ich jetzt vor 2 Tagen gemacht und dann sieht man diese Aussicht und wie schön wäre es da, wenn man nach rechts oder links schaut und sagt, wow, oder wenn man sieht, dem anderen geht es genauso wie einem selbst, man ist überwältigt. Und wenn man das teilen könnte, ja, ich glaube, das wäre dann noch das Nonplusultra.
Ja, das meine ich nämlich auch, denn du siehst so viel, du hast so viele Eindrücke und du hast quasi ja die Kameras und auch YouTube,
ja, genau,
du mal so nennen kannst oder auch rausbringen kannst, was du jetzt gesehen hast und so, aber das ist, glaube ich, auch, man teilt unheimlich gerne schöne Momente.
Ja.
Und man sagt ja auch nicht umsonst, dann verdoppelt sich auch das Glück und so, ne? Mhm. Das ist, glaube ich, schon so, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dann in diesem Moment so ein bisschen schade ist und so ein kleiner Beigeschmack ist, dass du halt tatsächlich alleine bist und das nicht mit irgendeinem lieben Menschen, den man halt sehr gerne mag, so teilen kann. Ne?
Genau.
Ja, das glaube ich.
Aber ja, es ist mir aufgefallen, dass, weil natürlich mache ich dann Fotos von diesen und gut, durch das, dass ich jetzt ja viel alleine reise, bin ich nicht wirklich daran gewöhnt, dass man jemanden dabei hat. Aber ja, auf jeden Fall mache ich dann trotzdem Fotos und teile das mit meinen Follower. Und dann kriege ich manchmal, ich bin völlig erstaunt, richtige Privatnachrichten, aber Texte. Und wo mir Menschen beschreiben, was diese Momente, dieses Teilen der Momente für sie bedeutet und wie schön sie das finden. Und ja, und nachher, das erreicht ein Level, von dem das hätte ich nicht einmal träumen können, dass man dann doch so viele Menschen, also mehr als nur einen Menschen, den Partner neben einem, dass man dann so viele Menschen, ja, vielleicht den Tag um ein bisschen schöner macht. Mhm. Was gibt's? Also wenn, dann bin ich immer selber überwältigt und ganz bescheiden, dass ich dann Teil sein darf, dass man von einem Menschen den Tag ein bisschen schöner macht. Das ist für mich das schönste Geschenk überhaupt.
Das ist schön, ne? Ja, dass du etwas geben kannst, ohne dass es dir irgendwie, dass es dir irgendwie wehtut oder ähnliches. Ne?
Genau. Und vor allem ich als Person, nicht weil ich jetzt, also was so einfach nur, weil ich so bin, wie ich bin.
Mhm.
Und weil die Gesellschaft hat ja zu mir immer gesagt, auch meine Familie, so wie du bist, ist es nicht richtig. Und dann, und das jetzt aber so zu erleben, dass man durch die eigenen Erfahrungen den Alltag der Menschen schöner macht, finde ich, ja, also ja. Ich wäre schon wieder ganz emotional, aber das ist für mich das schönste Geschenk überhaupt.
Aber genau das, also genau weil du so bist, wie du bist, hast du ja auch so viele magische Momente. Deswegen ziehst du ja auch das an, quasi, ne, was unheimlich viel. Manche würden sagen, das sei Glück oder so, aber es ist nicht Glück. Das ist mehr, das ist was anderes. Also, was auch immer es ist, keine Ahnung. Aber genau nur deswegen, weil du halt so bist, wie du bist. Und dich nicht
verstehst,
hast du halt diese Momente, ja. Die ziemlich sicher letztendlich, ja. Wie geht es denn bei dir jetzt weiter? Wo gehst du hin? Wo geht es für dich, in welches Land oder wie auch immer?
Am 1. Juli soll die Grenze zu Georgien aufgehen. Da bin ich jetzt schon sehr in den Startlöchern sozusagen, weil die hätte ja schon jetzt am 20. Juni aufgehen sollen, morgen. Und und dann geht es nach Georgien und weiter nach Aserbaidschan. Und dann werde ich ungefähr im August dort ankommen, schätze ich. Und dann müssen wir uns überlegen, also ich und mein Team, wie wir weiter vorgehen. Ich würde ja für mein Leben gerne in den Iran einreisen, weil jeder Traveler, den ich getroffen habe, sagt, Mekki, das ist das tollste Land auf der Welt. Nicht nur landschaftlich, sondern auch menschlich vergleichbar mit Albanien, wo die Einheimischen einfach so interessiert sein an den Reisenden und die Türen öffnen, man einheimisches Essen kriegt und so weiter, bekocht wird und so weiter und so fort. Und ja, ich habe jetzt so viel schon davon gehört, dass ich will es unbedingt sehen. Hatte auch schon 2-3 Mal Visa angefragt, weil das war ja auch eine Katastrophe, dieses Visa zu bekommen. Dann Corona. Jetzt waren ja da so viele Fälle im Iran und anscheinend hat es ja jetzt auch die zweite Welle, Corona-Welle gegeben, weil sie zu früh, bla bla bla. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt bis August bin ich noch in Aserbaidschan und dann schauen wir, wie ist die Situation im Iran? Kann ich einreisen oder nicht? Wir werden es sehen, aber ich würde es halt, ja, ich würde es für mein Leben gern sehen. Und wenn nicht, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil ich muss dann über die Stan-Länder fahren, Turkmenistan und da oben rum Kirgisistan. Und das sind dann Strecken, ich weiß nicht, ob es im Kopf hast, aber da sind halt 250 Kilometer Dörfer auseinander. Und wahrscheinlich, ich schaffe ja. Ja, eben, ich schaffe, das wird dann wirklich, das wird kein Spaß. Und zusätzlich kommt ja noch der Winter wieder. Und also da, Für mich gibt es eigentlich nur eine Route, das ist die Südroute, Iran, Pakistan, Indien. Mhm. Dann geht es weiter nach Südostasien. Mein Gott, wie ich da sage, das freut mich ja schon so extrem. Vietnam, Laos, Kambodscha, Thailand, Indonesien. Auf das Land bin ich so gespannt. Und dann soll es weitergehen nach eventuell Papua Neuguinea. Das haben noch nicht so viele bereist. Da gibt es auch einige, die sagen, man soll nicht hin, es sei zu gefährlich, whatever. Aber wahrscheinlich, das muss man dann, da fühlt man sich rein. Bin ich bereit, dorthin zu fahren? Habe ich das Gefühl, es ist das Richtige? Oder setze ich von Indonesien auf Australien über? Da würde ich dann die Ostküste runterfahren und dann rüber zum finalen Ziel nach Neuseeland.
Toll. Hm. Hast du noch
und dann, einen? Ja. Dann hat mein Chef zu mir gesagt, ja Maggie, und dann geht es weiter über Nordamerika, Südamerika. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey Moment, stopp. Ich meine, das klingt alles geil und ja, du weißt es, es ist ein Traum, aber man darf nicht vergessen, ich bin dann 40. Und mal schauen, wie ich mich dann fühle, will ich dann noch mit 40 auf dem Moped sitzen. Ich kann es jetzt einfach noch nicht sagen. Ich habe in meinem Leben gelernt, nicht weiter als wie 2 bis maximal 3 Jahre voraus zu planen. Weil wirklich alle 3 Jahre verändert sich mein Leben komplett. Also wirklich komplett.
Ja, ja. Wow. Ey, das ist so viel, was du erzählst, so viel Tolles auch. Ich
naja, und das Familie.
Ich sitze hier immer nur und bin so sprachlos und nicke immer nur und denke, boah, Alter, boah. Ja. Das geht die ganze Zeit den Kopf rum. Toll. Eine Frage ist mir noch eingefallen, und zwar, du bist ja jetzt Frau unterwegs. Ich meine, ich mache dir jetzt keinen Unterschied, aber viele denken sich, oh, das ist ja eine Frau, so viel zu gefährlich und so. Wie empfindest du das?
Ich würde fast sagen, es ist weniger gefährlich als Frau, weil der menschliche Instinkt auch von Männern ist dann, die Frau ist alleine, man muss sie beschützen. Das ist das, was ich erlebe. Also es gibt ich sitze keine 2 Sekunden am Boden und kontrolliere irgendwas bei der Sunny, bei meinem Moped. Und dann sind schon Männer da, die sagen, Moment, ich bin Ingenieur, ich repariere das und so weiter. Und Mansplaining auch viel natürlich. Und ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich bin behüteter als Frau, als wir Männer.
Ja, toll.
Das Schwierige ist da jetzt mehr in den, oder es ist nicht schwierig, es ist ein bisschen mühsam, wenn man jetzt in diesen Macho-Ländern, da gehört leider die Türkei noch immer dazu, ist mir jetzt aufgefallen, ich habe es erst nicht gedacht, also Istanbul und so brauchen wir jetzt nicht reden, das ist schon weiterentwickelt, aber jetzt gerade je weiter man in den Osten kommt, man sieht keine Frauen auf der Straße, die sind im Feld oder zu Hause vorm Herd. Und dann ist es halt schon, man merkt, man ist den Männern suspekt hier, weil das nicht ins Bild passt. Warum? Und das geht 1-2 Tage, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Unterkunft bin, 2 Tage, das geht, aber wenn man länger als wie 2 Tage dort ist, dann fangen sie an zu denken, dann haben sie zu viel Zeit zum Denken. Ein Moment, das ist eine Frau, die fährt mit dem Moped, die arbeitet am Computer, was ist das für Arbeit? Was macht die? Die soll doch heiraten und Kinder. Also so. Und dann merkt man, dann gehen die Probleme los und dann kommen halt auch so Aussagen wie, ich hätte mich schöner anzuziehen, weil Frauen haben es ja schön zu machen für Männer. So. Und da kann ich heute, mit Mitte 20 hätte ich da jetzt das Streitgespräch angefangen, aber inzwischen, da kann ich komplett bei mir selber bleiben und einfach sagen, okay, wow, ich hätte mir nicht gedacht, dass das wirklich noch so weit hinten ist. So. Und dann sehe ich auch wieder unsere Verantwortung als Frauen, Vorbilder zu sein für jüngere Frauen oder für generell für alle Frauen und ein Vorbild zu schaffen für jemanden, der etwas tut, was offensichtlich noch nicht normal ist. Ihr mir dachte, es ist normal, aber es ist offensichtlich nicht normal. Und dann sehe ich wieder, wenn ich jetzt durch die Türkei fahre und dann war da ein Vater mit zwei Töchtern, der hat sie von der Schule abgeholt oder keine Ahnung, auf jeden Fall waren die dabei, die werden gewesen sein 5, 7 Jahre alt, 8 und dann sehen sie mich als Frau, auf der ich habe gerade den Helm runtergenommen und so und die haben mich 2 Minuten angestarrt und dann habe ich gemerkt, denen ist das ist für sie so eine Frauen auf einem Moped oder auf einem Motorrad, das können sie ja nicht unterscheiden. Und dann habe ich gemerkt, es ist so wichtig, dass wir diese Vorbildrolle einnehmen und sagen, es ist möglich.
Oh, ich feiere dich so. Ich feiere dich so dermaßen. Oh, dieses Thema Gleichstellung, Gleichberechtigung.
Ja.
Dieses alte Frauenbild und so. Oh, ich feiere dich, absolut.
Ja.
Ich will mir jetzt ein Bier aufmachen, aber ich habe gerade keinen. Das ist ja schon, dass du gerade, wer weiß, was diese Kinder, wie alt die Kinder sind, aber die werden dieses Bild von dir höchstwahrscheinlich nie wieder vergessen. So, dass da ja. jemand war, eine andere Art und war, also eine andere Art Frau quasi auf einem Motorrad. Und jedes Mal, wenn die halt irgendwie mal einen Film sehen oder ein Motorrad sehen, werden die mit Sicherheit an dich denken. Das ist auch was
genau.
Drin. Irgendwie so ein, dass da ein Gedanke ist, der den zeigt, okay. Es gibt auch noch andere Frauen, außer die Mutter,
genau.
Oma und wer auch immer zu Hause, ne, vermummt oder wie auch immer.
Weiß genau.
Das ist auf jeden Fall toll. Das ist wirklich toll, dass du damit auch nochmal, dass du es erstens für dich siehst, zweitens auch so quasi dann wahrnimmst, weil du auch schon in einem Alter bist, wo du auch viel gelassener auch schon mit den Dingen umgehen kannst, als noch vor 20 oder so. Ne? Und damit das einfach dann machst und auch quasi ja, so ein bisschen wie so ein Baum bist und nicht der quasi so ein Strauch, der mal hin und her wuschelt irgendwie. Ne? Ist gerade irgendwie in meinen Kopf gekommen, diese Metapher.
Ja. Ich hatte halt, ich habe immer Ausschau gehalten nach Frauen, nach Vorbildern, weil mir immer gesagt worden ist in meiner Familie, nein, das ist nicht möglich. Alles, was ich machen wollte, nein, das macht eine Frau nicht. Gut, ich bin in einem sehr, wie sagt man, konservativen Haushalt aufgewachsen. Und es hat ganz genaue Rollen gegeben, Männer-Frauen-Rollen. Und zu mir ist immer gesagt worden, nein, Maggie, was du machen willst, das macht eine Frau nicht. Und dann habe ich Ausschau gehalten nach Frauen, die das schon machen, als, und zu sagen, ja, aber die macht es ja auch. Warum soll ich das nicht machen? Und da waren wenig bis gar keine Vorbilder. Und dann ist mir bewusst worden, hey, wir müssen die Vorbilder für uns selber sein. Wir müssen das, was wir sehen wollen in der Welt, müssen wir möglich machen, damit es dann vor allem auch die nächste Generation leichter hat. Nächste Generation Frauen die Türen öffnet. Wenigstens für ein bisschen.
Für ein bisschen,
genau. Ja, weil ich habe mir gedacht, auch in Österreich, Europa jetzt, ja, Gleichberechtigung, wir sind ja schon so weit. Und dann vor allem, wenn man reist und so und dann nochmal auch von außen da drauf schaut, dann stellt es mir die Haare, da wäre ich sofort wieder zur Rebellin und Aufklärerin und wir müssen das tun und wir müssen, das ist unsere Pflicht, nicht nur als Frau, sondern auch als für unsere Menschheit und so.
Ja.
Aber gut, da war ich ganz emotional bei dem Thema.
Ich natürlich. Auch. Ich beschäftige mich damit eben auch beruflich. Ich arbeite ja quasi in der Pressearbeit, jetzt mal kurz off-topic, aber da will ich, ist auch mein Ziel, ich will, dass mehr Frauen in Zukunft auch in den Medien erscheinen.
Also ja.
Gleichberechtigt ist und nicht irgendwie, wenn da in so einer Expertenrunde irgendwie 4 Leute stehen oder sitzen, dann sind da 3 Männer und eine Frau nur. Das darf, das kann eben nicht sein so. Und das ist eben auch so meine Mission, keine Ahnung, mein Wunsch, wie auch immer. Und dementsprechend weiß ich eben, dass sowohl Schweiz als auch Österreich als auch Deutschland gar nicht so, so ein Voranschreiter ist, was sowas ist, was sowas betrifft. Denn allein schon diese Prozentsatzzahl in den Unternehmen an Frauen, die halt in oberen Etagen sozusagen arbeiten, habe ich vor kurzem noch gelesen, dass wir von der Anzahl an Managerinnen und so weiter liegen wir hinter Indien. So, davor kommt aber noch China und davor kommt noch Russland und so weiter. Ne?
Oh,
und Indien ist ein Land, was Frauen absolut verurteilt und überhaupt gar nicht an Wert. Aber wir sind nicht besser. besser. Also von der Prozentzahl sind wir nicht besser, auch wenn wir besser leben können. Ne? Aber kann doch nicht wahr sein. Deswegen, dieses Thema ist, da bin ich da, boah, manchmal kann ich da ausflippen, wenn ich ehrlich bin, innerlich so. Ne? Weil ich mir denke, und dann sehen das alle nicht. Und wenn man es irgendwann anspricht, irgendwie egal, ob Mann oder Frau, dann für die scheint es dann so egal zu sein, wo ich denke, das ist nicht egal, denn du hast Kinder. Ich habe keine Kinder, aber du hast Kinder und du willst doch nicht, dass die, dass denen immer wieder vorgehalten wird, du bist eine Frau, deswegen kannst du das nicht, deswegen darfst du es nicht, deswegen bist du es nicht wert. Also das ist einfach so, du siehst, ich kann auch da
dagegen. Ja.
Ne? Und das ist auch zum Beispiel ein Grund dieses Podcasts, einfach weil ich, es auch so viele Frauen da draußen gibt, die anders wie du und auch wie ich, die Angst haben vor allem oder vor ganz vielem. Und dieses, was du am Anfang gesagt hast, von wegen, diese Angst ist ja immer nur in der Zukunft, wenn man damit zu handeln weiß. Und das ist ja letztendlich immer so. Ne? Wenn ich jetzt Motorrad fahre und ich denke, oh Gott, ich könnte stürzen, dann stürze ich ja jetzt gerade nicht, sondern ich könnte irgendwann in der Zukunft mal stürzen. Und, so, ne? Und aufgrund dessen aber tun es ganz viele Frauen schon nicht. Und das ist so schade. Und dann bekommen sie auch irgendwelche blöden Sprüche von Männern und so weiter. Oder fahren irgendwie das schwere Eisenschwein da von ihrem Mann ohne ABS und so und fühlen sich darauf gar nicht sicher. Ja, ist ja auch klar. Und da, ne, oh Gott, ich könnte einen ganzen Monolog führen hier.
Ja, ich finde es halt so wichtig, dass wir Frauen ein Netzwerk aufbauen. Also wo man sich gegenseitig unterstützt. Und das habe ich leider in meinem Leben nicht oft erlebt. Wenn ich mit Frauen jetzt zusammengearbeitet habe, war da immer diese Stutenbissigkeit. Das habe ich nie verstanden, weil ich bin nicht der Mensch dazu. Ich bin ein Humanist und ich möchte, dass es, wenn es uns allen gut geht, geht es uns allen gut. Wenn es einem schlecht geht, geht es uns allen einen Teil schlecht. Und aber was mein tiefes Bedürfnis ist, dass wir Frauen zusammenhelfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und nicht fertig machen. Und gerade jetzt bei dem Thema Motorradfahren, das ja so männerdominiert wird, auch wegen Maschine und whatever, schwer, viel Gewicht und so gefährlich, da ist es wichtig, dass wir Frauen Expertinnen haben, die anderen Frauen sagen, hey, hoch zu, natürlich nimm nicht das Motorrad, nimm das Motorrad. Schau, fang mit dem an, nimm diese Schutzkleidung, die Tipps geben, die einfach ihr Wissen weitergeben.
Ja,
das ist mir so ein Bedürfnis, ein Netzwerk aufzubauen, wo man, also nicht nur in Motorradthemen jetzt, aber auch natürlich, wo man sich gegenseitig unterstützt als Frauen. Wir müssen die Stutenbissigkeit loswerden.
Wobei ich aber finde, dass es oftmals immer. Also ich bin ja selbstständig und da empfinde ich das gar nicht so. Wenn Frauen selbstständig sind, dann sind die sich auch bewusst, ein Netzwerk ist wichtig, weil ein Netzwerk ist quasi während der Zukunft, so mehr oder weniger. Ne? So. Boah, Maggie, es ist jetzt schon eine Stunde um und ich könnte immer noch, ich träume die ganze Zeit vor mir her und höre dir zu, so gespannt und ich könnte, boah, also ich habe ja keine Worte mehr so richtig. wir können auch gerne nochmal ein Interview führen. Wenn du mal woanders bist und so. Aber das sonst, ich habe noch so viele andere Fragen, aber das wird wahrscheinlich 2 oder 3 Stunden dauern, dieses Interview. ich danke dir von ganzem Herzen, dass aber ein wirklich so schönes Interview, das hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Das war wie auch, was du erzählt hast. Das war so interessant und auch so nicht einfach so dahergesprochen, sondern auch wirklich emotional. Also ich fand es so toll. Ich könnte stundenlang zuhören. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auf deine Reise auf jeden Fall noch natürlich alles Glück, auch alles Gesundheit, dass du nicht so viele Pannen hast und auf jeden Fall, dass du ganz viele gute und nette Menschen triffst, die dich unterstützen, die dir helfen oder die einfach nur da sind und dir eine gute Zeit bringen.
Oh, danke. Und ich muss das Kompliment zurückgeben. Das Gespräch mit dir war fantastisch. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, total. Auf jeden Fall. Ich weiß noch, ist mir eben eingefallen, dass du das gesagt hast, wie wir in Kontakt gekommen sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwie bei Instagram, dann habe ich das gesehen, dachte mir, boah, die Arme, die sitzt jetzt in der Türkei fest auf ihrem Mund und jetzt ist Corona. Und dann habe ich dir, glaube ich, auch sofort geschrieben, wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. Ich versuche einfach mal gedacht, boah, es kann doch nicht sein, so viel, also Pech in der Hinsicht, ne? Aber jetzt im Nachhinein sagst du, es war ja gar kein Pech, das war eigentlich total schön für dich, aber hatte ich echt so das Gefühl, so, boah, der muss ich helfen.
Oh, wie süß. Ja.
Ja, so war das.
Vielen, vielen Dank, ja.
Sehr, sehr, sehr gerne. So, da bin ich wieder. Und was sagst du? Wie fandest du das Interview? Ich bin ja hin und weg, aber bist du genauso begeistert oder hat dir dieses Interview gefallen oder was konntest du aus dem Interview mitnehmen? Das würde mich jetzt wirklich mal sehr, sehr interessieren. Schreib es mir gerne in die Kommentare, am besten unter meinen Instagram-Post oder schick mir auch gerne eine persönliche Nachricht über Instagram. Welchen Weg auch immer du wählst, ich würde mich riesig darüber freuen, einfach ein Feedback zu diesem Interview zu bekommen, generell auch natürlich ein Feedback zu bekommen. Und habe ich noch irgendwas zu erzählen gerade? Nö. Ich lasse es jetzt einfach alles so stehen. Ich danke dir dafür, dass du zugehört hast, dass du wieder in diesen Podcast eingeschaltet hast, dir die Zeit genommen hast und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann!